HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ich will so lange leben wie möglich. Ich will unendlich lange leben. Wir arbeiten an der Verjüngung. Wir wollen die Technologie bei Menschen in mittlerem Alter anwenden und sie biologisch wieder zu jungen Erwachsenen machen.
Glaubst du, wir können eines Tages tatsächlich unsterblich werden?
Ich denke, es ist nicht unmöglich. Und alles, was nicht unmöglich ist, liegt im Aufgabenbereich von Wissenschaft und Technik.
Wenn ich wüsste, dass ich unendlich lange leben würde, dann könnte ich mir immer sagen, oh, mach ich morgen, ist egal. Also ich bin ja immer noch da. Wenn wir da rangehen, verändern wir den evolutionären Mechanismus unserer Spezies.
Mein Leben ist jetzt, heute und hier.
We're building up a very, very strong armory of biotechnology solutions to help us to live much, much longer.
Wenn da nicht der Tod wäre, der ist groß und wir sind die Seinen. Aber vielleicht ja auch nicht. Nicht mehr lange, lange gemessen an der Unendlichkeit. Denn einige Tech-Milliardäre schicken sich gerade an, Unsummen in die Langlebigkeitsforschung zu stecken. Einer von ihnen ist Larry Ellison, der Gründer des Software-Riesen Oracle, der sagt, der Tod mache ihn sehr wütend und damit ist er nicht allein. Für immer jung bleiben, dem Tod ein Schnippchen schlagen und die Biomarker finden, die für das Altern verantwortlich sind, an diesem Traum arbeiten viele. Immer präziser entschlüsseln Wissenschaftler die Mechanismen des Alterns. Mit Medikamenten gehen sie gegen die Zellen vor, die zur Vergreisung des Körpers führen. Aber was soll das sein? Ein Leben, das nie aufhört? Was heißt das für die Gesellschaft? Wird am Ende nur eine Elite in den Genuss eines langen Lebens kommen? Und was bedeutet die Unsterblichkeit für unsere Erde, deren Ressourcen endlich sind? Wollt ihr wirklich ewig leben? Ein Plädoyer für die Sterblichkeit. Unser Thema heute Abend in HR2 der Tag. Und wir beginnen in den USA, wo Forscher versuchen, das Altern selbst anzupacken, sprich die sogenannten Zombie-Zellen.
Den märchenhaften Jungbrunnen haben die Wissenschaftler aus Rochester, Minnesota wohl noch nicht aufgetan, aber womöglich eine Behandlungsmethode für altersbedingte Krankheiten und damit einen Weg, den Alterungsprozess zumindest spürbar zu verlangsamen. Professor James Kirkland, Zellbiologe an der Mayo Forschungsklinik, sagt, was heute schon geht.
Es ist jetzt möglich, das Leben in Gesundheit bei Mäusen zu verlängern. Wir können altersbedingten Krankheiten vorbeugen, indem wir bestimmte Alterungsprozesse aufhalten. Dabei geht es um die sogenannten seneszenten Zellen. Die werden im Alter mehr und treten vor allem im Zusammenhang mit altersbedingten Krankheiten auf.
Seneszente Zellen. Das sind teilungsunfähige, also laienhaft gesprochen ausgebrannte Zellen. Bei Menschen in jüngeren Jahren sorgt das Immunsystem dafür, dass diese Zellen aus dem Organismus beseitigt werden, eine Art Selbstreinigungsprozess, der allerdings bei Menschen ab 40 aufhört zu funktionieren. Je älter der Mensch, desto mehr dieser Zombie-Zellen reichern sich im Körper an.
Seneszente Zellen treten verstärkt dort im Körper auf, wo altersbedingte Krankheiten entstehen. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs, Alzheimer, Arthrose, Nierenerkrankungen, Diabetes.
Ob es ursächliche Zusammenhänge gibt, ist noch unklar, aber zumindest eine Verbindung. Eine Verbindung zwischen größeren Vorkommen seneszenter Zellen, dem Alterungsprozess und dem Aufkommen altersbedingter Krankheiten, erklärt Professor Kirkland. Was also, wenn man von außen den Reinigungsprozess auslöst, den das Immunsystem in fortgeschrittenen Jahren immer weniger schafft? Sprich, die unliebsamen Zombiezellen entfernt, zerstört. Genau das ist an der amerikanischen Klinik an den Versuchstieren gelungen, mit Hilfe sogenannter Senolytics. Senolytische Wirkstoffe, so Kirkland, können gezielt seneszente Zellen beseitigen. Bei den Mäusen im Labor erzielte die Behandlung verblüffende Wirkung. Körperliche Alterserscheinungen waren wie weggeblasen. Die Lebenserwartung stieg um 25%. Könnten also Menschen bei erfolgreicher Seneszenztherapie künftig 100 Jahre statt nur 80 Jahre leben?
Wir können die Lebenserwartung möglicherweise tatsächlich verlängern. Aber das wäre ein Nebeneffekt. Was wir vor allem wollen, ist, das Leben in Gesundheit zu verlängern. Also den Lebensabschnitt, in dem Menschen frei sind von chronischen, altersbedingten Krankheiten.
Ob das, was bei den Mäusen anschlug, auch beim Menschen funktioniert, wird derzeit erforscht. Eine Art Selbstmordprogramm für Zombiezellen. Das Pharma-Startup Unity Biotechnology hat Forschungsgelder in dreifacher Millionenhöhe eingesetzt, um erste senolytische Medikamente zu entwickeln. Möglicherweise kann der Mensch also schon bald das eigene Altern verlangsamen.
Das Alter überlisten, die Zombies ausschalten, das ist eine Idee. Eine andere ist, nicht im Körper Schalter umzulegen, sondern ihm Elixiere von außen einzuflößen. Tinkturen, Wunderpillen oder Blut. Eine Biotech-Firma aus Kalifornien hat 18 Demenzkranken das frische, unverbrauchte Blutplasma junger Spender verabreicht, in der Hoffnung, dass das wie ein Jungbrunnen wirkt. Tatsächlich sieht die Firma ermunternde Resultate, wie sie sagt, wobei die Zahl der Testpersonen keine besonders aussagekräftigen Ergebnisse erwarten lässt. Trotzdem, Blut ist ein ganz besonderer Saft, das wusste Mephisto schon im Faust. Leben verlängern? Im Labor gelingt das manchmal, zum Beispiel bei Fruchtfliegen und Mäusen. Darüber forscht Postdoktorand Sebastian Grünke am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Grünke, das Geheimnis scheint im Ernährungsplan zu liegen. Was ist der beste Weg zu einem langen und gesunden Fliegen- und Mäuseleben?
Genau, die Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Und bei Fliegen, aber auch bei Mäusen, aber auch bei Würmern, weiß man, dass wenn man die Nahrungsaufnahme reduziert, und das ist zum Beispiel bei Mäusen, kann man das machen, um die 40% gibt man den Mäusen weniger zu fressen, dann leben die 30 sogar bis 50% länger. Also es geht allein über eine erniedrigte Nahrungsaufnahme.
Nahrung alleine oder da speziell Eiweißbausteine?
Genau, also man kann das alleine über die Nahrung machen, aber man kann auch noch weitergehen und dann gucken, welche Bestandteile der Nahrung spielen dabei eine Rolle. Und wie Sie schon sagten, spielen dabei die Eiweißbestandteile, also die Proteine, eine wichtige Rolle. Und man kann sogar noch weitergehen, selbst wenn man die Bauteile der Proteine, also Aminosäuren, reduziert in der Nahrung, dann kann man auch damit die Lebenszeit der Tiere verlängern.
Bislang war da aber das Problem, weniger Nahrung gleich weniger Wachstum, was aber nicht passiert, wenn die Fliegen und Mäuse Nahrung bekommen auf Basis von körpereigenen Aminosäuren. So haben Sie das herausgefunden. Wie erklären Sie sich das? Warum macht das ausgerechnet Sinn, dem Körper etwas hinzuzufügen, was er ohnehin schon hat?
Also die Idee ist ja, dass die Nahrung nicht genau das widerspiegelt, wie auch unser Körper aufgebaut ist. Das heißt, wenn man dann untersucht, wie der Körper genau aufgebaut ist und dann die Nahrung darauf idealerweise anpasst, auch in der Zusammenstellung der Aminosäuren, dann kann man halt bessere Effekte erzielen.
Wäre das auch eine Idee für uns Menschen, uns alt hungern mit spezieller Nahrung?
Ja, also es gibt auch durchaus schon Leute, die sich selbst dieser, also man nennt das im Fachbegriff Dietary Restriction, unterziehen. Das heißt, das sind Leute, die dann um die 25% weniger Nahrung zu sich nehmen. Und man konnte auch schon zeigen, dass das positive Effekte auf die Gesundheit hat. Also allerdings weiß man noch nicht, ob die Lebenszeit dadurch positiv beeinflusst wird.
Kollegen von Ihnen ebenfalls in Köln haben wiederum entdeckt, dass ein anderes reines Abfallprodukt genauso pimpen und pushen kann, und zwar der Kot von jungen afrikanischen Killifischen. Den haben ältere Artgenossen geschluckt. Dadurch hat sich deren Lebenszeit dann um 40% erhöht. Erlaubt das Rückschlüsse auf den Menschen? Wird auch bei uns die Alterung durch die Darmflora bestimmt, aber dann bitte ohne, dass auch wir solche Partikel schlucken müssen?
Ich meine, da gibt es noch keine wirklichen Untersuchungen zu. Ich meine, der nächste Schritt ist jetzt erstmal zu gucken, ob das auch in der Maus funktioniert, was natürlich dann schon ein Organismus ist, der uns Menschen deutlich ähnlicher ist. Aber ich denke, die Ergebnisse im Killifische deuten auf jeden Fall darauf hin, dass die Darmflora einen wichtigen Einfluss auf die Alterung haben kann. Und man weiß auch im Menschen, genauso wie in der Maus, dass sich die Darmflora auch mit dem Alter verändert. Das heißt, normalerweise haben junge Menschen, aber auch Mäuse, haben eine sehr komplexe Darmflora. Das heißt, da sind sehr viele verschiedene Bakterienarten vorhanden. Und das nimmt mit dem Alter ab. Da kommen dann mehr Bakterienarten, die vielleicht auch pathogene Effekte haben können, treten da vermehrt auf. Also das heißt negative Effekte. Und deshalb kann es durchaus sein, dass das auch im Menschen funktionieren kann.
Es gibt ja sogar Fische, Zebrafische, die können ihre Organe immer wieder neu erschaffen. Können wir uns da was abgucken?
Ja, es gibt viele Organismen, wo das möglich ist, die halt ein Regenerationspotenzial haben. Auch die Axolotl ist dann sehr, das ist ein Amphibium, wenn man da das Bein abschneidet, regeneriert sich das vollkommen wieder. Ob das jetzt wirklich im Menschen für die Altersforschung eingesetzt werden kann, ist noch nicht so klar. Also das sind wahrscheinlich eher entwicklungsbiologische Prozesse, die da ablaufen, die bei uns dann aber schon ausgeschaltet sind.
Was das Alter beim Homo sapiens anbelangt, da hält den Weltrekord noch immer eine Französin, die 122 Jahre alt wurde. Sie sagen, ein solch stolzes Alter, also älter als 120, ist nicht unrealistisch für viele von uns. Warum?
Also ich denke, das haben wir auch schon in dem Beitrag gehört, mit den neuen Methoden, die jetzt im Laufe der letzten 10, 20 Jahre herausgefunden worden sind, kann es durchaus sein, dass man seine Lebenszeit über das normale Maß, was im Moment möglich ist, verlängern kann. Ich meine, man muss dazu sagen, dass viele Sachen an kurzlebigen Labororganismen getestet wurde. Und man kann das nicht unbedingt 1:1 auf Menschen übertragen, aber zumindest laufen auch in den USA jetzt die ersten Studien, wo auch Medikamente, die auch in Mäusen funktionieren, dann auch am Menschen getestet werden. Also nicht nur die Senolytika, aber auch andere Wirkstoffe. Und dann wird sich halt zeigen, ob das wirklich auch für eine breite Masse anwendbar wird.
Sebastian Grünke vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns. Vielen Dank. Wenn wir schon unbedingt 120 werden müssen, dann aber bitte dabei aussehen wie 50. Ansonsten ist Altern für viele weniger ein Geschenk als eine Drohung für andere. Eine unstillbare Sehnsucht. Leitmotiv in Tia Dorns Roman Die Unglückseligen. Die Protagonistin, eine Molekularbiologin, nimmt uns darin mit auf den 7. Weltkongress der Immortalisten.
Nach und nach versinkt der Saal in Dunkelheit. Aus dem Dunkeln tauchen Bilder auf. Bilder von Menschen, die wie Blumen erblühen, verwelken, verdorren. Der König der Immortalisten betritt die Bühne. Freunde! Ich spüre eure Wut. Lassen wir nicht zu, dass unsere Wut sich gegen uns selbst richtet. Richten wir sie auf das, was unsere Wut verdient. Tod dem Alter, Tod dem Sterben, Tod dem Tod. Alle? Tod dem Alter, Tod dem Sterben, Tod dem Tod. König der Immortalisten. Betrachtet sie ein letztes Mal, diese grausamen Bilder, diese unmenschlichen Bilder, von denen uns die Fatalisten, die Morbiden, die Todesanbeter einreden wollen, sie seien unabänderlich, weil sie den Lauf der Natur zeigten. Doch wir, die Transhumanisten, die Lebensfreunde, die Todfeinde, wir wissen es besser. Wir haben nicht vergessen, dass es einmal Zeiten gab, in denen der Mann, der den Mut hatte zu verkünden, dass nicht die Sonne sich um die Erde, sondern die Erde sich um die Sonne dreht, um sein Leben bangen musste. Drum lasst die Unwissenden da draußen ruhig schreien, spotten, drohen. Wir wissen, dass der Mensch alles vermag, wenn er seinen Kampf gegen das vermeintlich Unvermeidliche nur entschieden genug führt. Und also, Freunde, lasst uns angenehmere Bilder betrachten und freudenvollere Bilder, von denen wir wissen, dass sie die Zukunft zeigen. Fröhliche Menschen, von denen keiner älter als 30 aussieht, besteigen einen Berg. Fröhliche Menschen, von denen keiner älter als 30 aussieht, spazieren durchs Weltall. Dann plötzlich das Bild eines Bestattungsinstituts. An der Tür ein Schild. Sorry, we are broke.
Tia Dorn, Die Unglückseligen, gelesen von Bibiana Becklau. Im Tal der scheinbar unbegrenzten technischen Möglichkeiten, im Tal der Zukunft, buchstäblich, wird daran schon eifrig gebastelt, am Tod des Todes. Warum diese größte aller Provokationen einfach hinnehmen, dass der Mensch endlich ist? Der deutschstämmige Star-Investor Peter Thiel soll es schon alarmierend und anrüchig finden, wenn jemand älter aussieht als 40. Und dass die kreativen Genies aus der Tech-Branche tatsächlich auch nicht mehr die Jüngsten sind, dürfte ihre Anfälligkeit für unbescheidene und Sterblichkeitsfantasien noch befeuern. Apple-Mitbegründer Steve Wozniak sagte einmal, er sei gerne bereit, sich in der Rolle Gottes auszuprobieren. Markus Schuler.
Böse Zungen behaupten, Die Tech-Milliardäre des Silicon Valley suchen deshalb so fieberhaft nach lebensverlängernden Methoden, damit sie mehr Zeit haben, ihr Geld auszugeben. Aubrey D. Gray trägt einen langen, grauen Bart. Er sieht aus wie eine Mischung aus Catweasel und Rasputin. Der Brite betreibt im Silicon Valley die Sense Research Foundation. Der 55-jährige Bioinformatiker war bis vor kurzem mit 3 Frauen liiert. Begründung: er fühle sich so jung. Gray ärgert sich, wenn man von Alterskrankheiten spricht, wie Diabetes, Alzheimer oder Muskelschwäche, von Erkrankungen wie bei einer Infektion. Die Gray will an das menschliche Erbgut ran und es an den entscheidenden Stellen verändern. Wir geben jedes Jahr Milliarden aus, als könnten wir diese Krankheiten besiegen. Es sind normale Begleiterscheinungen unseres Körpers. Man muss sie stattdessen schon vorher verhindern, indem man den Schaden repariert. Genau das versuchen wir. Der Molekularbiologe Nathaniel David sieht aus wie 30. Ist aber in Wirklichkeit 50. Sein Ziel? Den Alterungsprozess der menschlichen Zelle zu stoppen. Bei Mäusen ist ihm das mit seinem Unternehmen Unity Biotechnology mit Sitz in San Francisco bereits gelungen.
These mice are siblings. Born within seconds of each other.
Diese Mäuse hier sind Geschwister. Sie wurden nur wenige Sekunden nacheinander von derselben Mutter geboren. Welche möchten Sie sein? Die auf der linken Seite ist blind, hat Knochenschwund und ist gebrechlich. Oder die rechts. Sie lebt um 35% länger. Aber viel wichtiger, sie hat eine deutlich bessere Gesundheitsspanne. Was David damit meint? Seinem Unternehmen ist es offenbar gelungen, jene Zellen auszumerzen, die ab einem bestimmten Alter, bei Menschen ab 60 Jahren, einen Abbauprozess in Gang setzen. Diese sogenannten senezenten Zellen will er stoppen mit einem Medikament.
Well, we're making drugs that will do that in people. And we think that's pretty cool.
Ray Kurzweil geht die Sache vom Ende her an. Der Erfinder und Zukunftsforscher schluckt pro Tag 150 Tabletten. Ein selbst zusammengestellter Mix aus Vitaminen und Hormonen. Damit glaubt er, die Zellalterung verlangsamen zu können. Kurzweil steht in Diensten von Google. Dessen Co-Gründer Larry Page hat ihn persönlich vor 6 Jahren eingestellt. Wir werden eine synthetische Neokortex bauen, die auf denselben Prinzipien beruht, wie die des Menschen. Daran arbeite ich gerade. Der 70-jährige Forscher will einen Teil unserer Großhirnrinde in der Cloud nachbilden. Seine Vision? Das menschliche Gehirn mit dem Nachbau in der Cloud verbinden. Zu Lebzeiten sollen unsere Erinnerungen, unser Wissen dort gespeichert werden. Kurzweil argumentiert, als der heutige Mensch vor 2 Millionen Jahren entstanden sei, wurde das Wachstum unseres Gehirns durch die Größe unseres Schädels begrenzt. Durch ein künstliches Gehirn mit unendlicher Speicherkapazität will er unsere gesammelten Erinnerungen über das biologische Absterben unseres Körpers hinaus abspeichern. Dieses wird ständig wachsen, und zwar exponentiell. In der Zukunft wird unser synthetisches Gehirn uns überwiegend beherrschen. Es wird so mächtig und so stark sein, dass es den biologischen Teil unseres Körpers kontrolliert und so ständig ein Backup unseres Gehirns macht. Das ist ein Vorteil der digitalen Welt, und das geht eben mit unseren heutigen Gehirnen noch nicht. Sprich? Wenn unsere Körper längst verwest sind, sollen unsere Erinnerungen und unser Wissen, vielleicht ja auch eine Art digitale Seele, in der Cloud weiterleben. Für den Zukunftsforscher Kurzweil ist klar, sollte er sterben, wird er sich einfrieren lassen und auf die nachfolgenden Forschergenerationen hoffen, die ihn dann später wieder zum Leben erwecken könnten.
Das klingt nach verrückter Science-Fiction, nach Androiden und Replikanten, der Mensch ein Programm. Ray Kurzweil, von dem wir eben gehört haben, sagt noch 27 Jahre. So lange müssen wir nur noch warten bis zur Unsterblichkeit. Bis dahin werden Computer unser Gehirn in Software verwandeln. Ist die Hardware kaputt, sprich unser Körper, dann zieht unser Gehirn eben die Software in einen Rechner um. Soweit muss man gar nicht unbedingt gehen. Es würde ja schon genügen, wenn wir von der Unbill des Leibes befreit würden, von jahrelangem Siechtum, was Mediziner Healthier Aging nennen. Aber das hängt auch von ganz anderen Faktoren ab, als von den biologischen, über die wir gesprochen haben. Welche gesellschaftlichen Einflüsse das sind, hat Sabine Süterlin untersucht. Sie ist Naturwissenschaftlerin, Wissenschaftsjournalistin und arbeitet unter anderem für das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Süterlin, die Lebenserwartung der Menschen steigt und steigt seit Mitte des 19. Jahrhunderts in den Industrienationen jedes Jahr um knapp 3 Monate. Was ein Demografieforscher aus Rostock so zusammenfasst, lebe 9 Monate und erhalte 3 gratis dazu. Geht es immer so weiter?
Tatsächlich gibt es im weltweiten Durchschnitt einen stetigen Anstieg, der von etwa 30 Jahren im Durchschnitt im weltweiten um 1900 bis über 70 Jahre heute angestiegen ist. Aber das hat vor allem damit zu tun, dass zunächst die hohe Kindersterblichkeit, die es früher gab, oder die Sterben an Wundinfektionen sehr stark zurückgegangen ist, weil es irgendwann eingeführt wurde, dass es hygienische Maßnahmen gab, dass es sauberes Trinkwasser zur Verfügung stand, eine bessere Ernährung, Impfungen und Antibiotika haben das vorangetrieben. Und wenn nicht mehr so viele Menschen schon ganz früh sterben, dann steigt eben der Durchschnitt. Und dann von Ende der 1960er Jahre an gab es die sogenannte kardiovaskuläre Revolution, zumindest in den Industrieländern. Man hatte gemerkt, dass eine schlechte Ernährung mit viel Salz, Zucker und Fett das Risiko für Gefäßerkrankungen oder Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöht. Und da es damals ein neues Bewusstsein gab dafür und auch neue Medikamente und Therapien zur Verfügung standen, ging die Sterblichkeit in den höheren Altersgruppen ebenfalls zurück. Und heute kann man sagen, in Deutschland zumindest 70 ist das neue 60. Ich bezweifle aber, dass es ewig so weitergehen kann, weil einmal sich Hinweise häufen, dass die Zugewinne mittlerweile geringer werden, zumindest regional. Vor allem aber aus biologischer und evolutionärer Sicht, das wurde ja schon in den vorherigen Beiträgen angetönt, höhere Lebewesen müssen eben so lange fit sein, als sie Fortpflanzungsfähigkeit fähig sind. Danach bauen sie ab und sterben.
Jetzt haben wir auf den ersten Blick eben diesen Aufwärtstrend, auf den ersten Blick. Sie aber haben herausgefunden, dass davon gar nicht alle profitieren, dass es enorme Unterschiede gibt, wenn wir uns einzelne gesellschaftliche Gruppen anschauen. Inwiefern ist das so?
Genau. Wir haben ganz viele Untersuchungen uns angesehen und die haben gezeigt, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung gibt und dem Sozialstatus und insbesondere dem Bildungsgrad von Menschen, von Gruppen. In vielen Industrieländern ist die Gesellschaft gespalten in Gruppen, die ein sehr hohes Alter erreichen und lange gesund und fit bleiben und weniger Privilegierte, die eben häufiger erkranken und jünger sterben. Das hat den Grund, dass die in diesen Gruppen eher riskante Lebensweisen gepflegt werden. Zum Beispiel ist Übergewicht und die Gewohnheit zu rauchen häufiger. Und der Lebensstress, das Lebensumfeld, Einkommensunsicherheit und solche Dinge setzen diesen Menschen zu. Und da gibt es große Unterschiede, wenn man die kleinräumigen Daten sich ansieht, zum Beispiel in Deutschland, dass männliche Neugeborene heute im Landkreis Starnberg in Bayern, wo es den Menschen ziemlich gut geht, mit fast 82 Jahren rechnen können. In Pirmasens in Rheinland-Pfalz, eine ehemalige Schuhmacherstadt, die ziemlich da niederliegt, aber mit 8 Jahren weniger. Und in den USA findet man regionale Differenzen von bis zu 20 Jahren.
Eben hat unser Korrespondent aus Los Angeles berichtet, dass die Multimilliardäre auf der Suche sind nach der Alchemie des ewigen Lebens. Anderes Beispiel aus Kalifornien, man zahlt $8.000, dafür bekommt der zahlungskräftige Kunde 1,5 Liter Blutplasma verabreicht über 2 Tage, angeblich eine Verjüngungskur. Unabhängig davon, ob die am Ende hilft oder nicht, ist Lebensverlängerung also in Zukunft noch umso mehr eine Frage des Geldbeutels.
Das dürfte sicher der Fall sein, denke ich auch. Aber im Moment ist es halt so, dass je älter ein Mensch wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass er irgendwelche Krankheiten erleidet oder Gebrechen auftreten und oft sogar mehrere gleichzeitig. Das ist schon mal klar. Die Frage ist halt, wie sich jetzt im Moment, also unter den jetzigen Voraussetzungen, die steigende Lebenserwartung und damit die Alterung der Bevölkerung insgesamt auf die Kostenentwicklung auswirkt.
Und nicht nur auf die Kosten, auch auf die Ressourcen.
Ja, natürlich, ja.
Die UN schätzen, dass die Weltbevölkerung bis 2050 um mehr als 2 Milliarden anwächst. Allein in Afrika könnten Mitte des Jahrhunderts doppelt so viele Menschen leben wie jetzt. Wo sollen die denn alle hin und wovon sollen die dann leben?
Das ist die Frage. Da haben wir auch gerade eine Studie dazu gemacht, dass es eben sehr wichtig ist, da eine nachhaltige Intensivierung in der Landwirtschaft zu betreiben, um die alle zu ernähren. Aber das wird schon schwierig, das ist ganz klar.
Und das wird umso schwieriger, wenn es tatsächlich gelingen sollte, das Alter tiefgreifender anzuhalten. Die Publizistin Sabine Süterlin, vielen Dank. Ist das Größenwahn, dass Forscher versuchen, unsere biologische Uhr von der chronologischen zu entkoppeln und an einem perfekten, humanen Design zu basteln? Die sogenannten Transhumanisten erhoffen sich diese Entwicklung geradezu. Bei Thea Dorn auf dem Immortalistenkongress wird dafür brennend geworben.
Pillenprediger. Zwischen uns und dem ewigen Leben stehen heute nur noch Einfalt und Furcht. Doch ich habe eine Botschaft an alle Einfältigen und Furchtsamen. Was glaubt ihr, haben die Bakterien vor 2,5 Milliarden Jahren gedacht, als sie in ihrer Ursuppe schwammen? Haben wir es nicht recht gemütlich hier? Wollen wir uns wirklich auf diese Evolution einlassen? Oh Gott, wer weiß, wo das alles hinführt? Gelächter im Saal. Pillenprediger, das Gelächter übertönend. Ihr da draußen, wollt ihr wirklich einfältiger und furchtsamer sein als Bakterien? Heftiger Applaus. Die Transgeniale setzt an, etwas zu sagen, doch der Asketismus kommt ihr zuvor. Der Palast der Unsterblichkeit. Wir sehen ihn bereits in der Ferne glitzern. Wären wir nicht wahnsinnig, wenn wir uns damit abfänden, die Letzten zu sein, die nicht in ihn einziehen? Wer jetzt noch stirbt, ist selber schuld. Dabei ist es so einfach. Handelt durch Nichthandeln. Alle? Wir handeln durch Nichthandeln. Asketismus? Führt eurem Leib nur das Nötigste zu. Sinnlicher Genuss ist Betrug am Leben. Der Darm ist ein Pfuhl. Mästet ihn nicht. Alle? Wir mästen ihn nicht. Asketismus? Mäßigt euch in allem. Alle? Wir mäßigen uns in allem.
Ein Ausschnitt aus Thea Dorns Die Unglückseligen. Ach, es wäre aber doch auch mal schön, wenn wir Götter spielen könnten. Wenn wir uns den gesetzten Grenzen nicht ergeben müssten, sondern uns selbst ermächtigen. Und dann leben, solange wir möchten. Ein ewiger Menschheitstraum. Nichts mehr verpassen zu müssen, alles, aber auch wirklich alles ohne Abstriche ausgekostet zu haben. Das ist die entfesselte Macht des maßlosen Könnens, die die Ordnung des Lebens bedroht, verdichtet in der griechischen Mythologie, in der Gestalt der Titanen. Und dann wäre dann noch Odysseus. Auch er will nicht gehen, will die Freuden verlängern.
7 Jahre lang genießt Odysseus auf der Insel der Göttin Kalypso sein Leben in vollen Zügen. Er residiert in einer geräumigen Grotte. Die Mägde bringen Nektar und Ambrosia, Speisen und Getränke aller Art. Und zu allem Überfluss darf er auch noch das Liebeslager mit einer Göttin teilen. Als der Held dennoch von seiner bald bevorstehenden Abreise spricht, erhält er von ihr ein Angebot, das ein Mensch eigentlich nicht ablehnen kann.
Wüsstest du freilich genau, was dir nach dem Willen des Schicksals noch an Leiden bevorsteht, ehe du heimkommst? Du würdest gerne hier bleiben, gemeinsam mit mir dies Hauswesen hüten und ein Unsterblicher werden, trotz deines Wunsches, die Gattin wiederzusehen.
Ewig jung bleiben und eine Göttin an der Seite? Bekanntlich schlägt Odysseus das Angebot aus. Entscheidend ist nun, mit welchen Argumenten er Kalypso begegnet. Sicher, sagt der Held, meine Frau Penelope ist nicht so schön wie du. Außerdem ist sie sterblich. Und möglicherweise wird noch allerlei Elend über mich kommen. Aber
sollte ein Gott mich scheitern lassen im schimmernden Meere, muss ich es tragen. Ich bin ja geübt im Tragen von Leiden. Vielerlei Kummer und Mühsal erlitt ich bereits auf den Wogen, wie auf dem Schlachtfeld. Zu allem mag jetzt auch dieses noch kommen.
Odysseus wählt aus freiem Willen das Sterbliche los, denn Homer möchte den Menschen Realismus beibringen. Keine Unsterblichkeit mehr für den Menschen. Die griechische Lösung hatte nicht lange Bestand. Die ersten Christen sprachen von Wiederauferstehung und einem ewigen Leben nach dem Tod. Unsterblichkeit ist wieder eine Option, und zwar für alle, nicht nur für ausgewählte Helden. Mit dem Christentum wird die Unsterblichkeit demokratischer.
Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, »Herr, aber was wird mit diesem?« Jesus spricht zu ihm, »Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht.
Laut Bibel kann es jetzt jeden treffen, mit einer gewichtigen Einschränkung. Eine angenehme Form der Unsterblichkeit gibt es nur bei Wohlverhalten. Wer einigermaßen sicher sein will, sollte immer brav die Bibel lesen und keine Sünden auf sich laden. Denn sonst droht die ewige Qual der Hölle. Die christliche Version der Immortalität ist zwar demokratisch, aber mehr eine Disziplinierungsmaßnahme für die armen kleinen Sünderlein. Lieber sterblich oder unsterblich? Die griechische Antike hat noch eine Variante parat, die auch Graf Dracula ins Grübeln bringen könnte. Die Göttin Eos war in tiefer Liebe zum Menschen Tithonos ergriffen und bat Göttervater Zeus, auch dem Geliebten die Unsterblichkeit zu gewähren. Zeus entsprach ihrem Wunsch. Wie es weiterging, beschrieb die Dichterin Sappho.
Alterslos zu werden als Mensch, der man ist, das ist ja nicht möglich. Hat doch einst den Tithonos, so sagt man, die rosenarmige Eos, von der Liebe ergriffen, fort bis an die Enden der Erde getragen, als er schön war und jung. Doch es packte ihn trotzdem mit der Zeit das weißliche Alter und hatte zur Frau eine Göttin unsterblich.
Tithonos alterte, bis er so verschrumpelt und eingeschrumpft war, dass nur noch seine Stimme von seiner Existenz kündete. Irgendwann hatte Zeus dann ein Einsehen und verwandelte ihn in eine Zikade. Selbst wenn Unsterblichkeit möglich wäre, so ist diese mythische Geschichte zu lesen, empfehlenswert ist sie nicht wirklich.
Marius Kaller. Amphortas aus dem Parsival könnten wir ebenfalls anfügen. Er sucht Erlösung, will endlich sterben. Woody Allen sieht das ganz anders mit der Endlichkeit. Er sagt, ich möchte nicht durch meine Werke unsterblich werden, sondern dadurch, dass ich nicht sterbe. Christoph Quarch ist Philosoph in Fulda. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Quarch, nun ist das ja ein uralter Traum, der von der Unsterblichkeit. Jede Religion hatte eine eigene Variante des ewigen Lebens ersonnen. Wenn aber Gott tot ist in den Augen vieler, ist das dann nicht die logische Konsequenz, dass nun andere in die Lücke springen und das Heilsversprechen erneuern?
Ja, in gewisser Hinsicht ist es tatsächlich die logische Konsequenz daraus. Es ist, glaube ich, ein Symptom unserer Zeit, dass Menschen heute auf die Idee kommen, so etwas wie leibliche Unsterblichkeit uns in Aussicht zu stellen. Darauf wären frühere Geschlechter nie gekommen, denn die Religionen, von denen Sie gesprochen haben, die hatten ja die Idee, dass sich die menschliche Seele irgendwann vom Leibe löst, transformiert wird und dann in einer anderen zeitlosen Existenz quasi dauerhaft fortlebt. Aber das ist eben etwas ganz anderes als der ewige Fortbestand des Leibes in dieser Welt, von dem jetzt vom Silicon Valley und anderen technischen Instituten ausgesprochen wird.
Wir haben da ja auch im Laufe der Sendung von Utopien gehört, dass unser geistiges Ich von der sterblichen Hülle befreit wird. Das ist dann sozusagen die futuristische Form der Himmelfahrt, wenn unsere Daten eines Tages in die Cloud aufsteigen würden. Warum bereitet Ihnen das Sorge?
Ich glaube, dahinter steckt ein großer Irrtum darüber, was es eigentlich mit unserem Menschsein auf sich hat. Wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass wir Menschen nicht einfach nur leben, sondern wie unsere Sprache so schön sagt, wir leiben auch. Das heißt, wir sind immer auch unser Leib. Es ist nicht so, dass es da ein irgendwie geartetes, abstraktes Bewusstsein gibt, das dann einen Leib hat, den es für seine Belange und Zwecke nutzen kann, sondern wir sind Körper. Und dieser Körper ist unweigerlich eingebunden in das große Geflecht des Lebens in die Natur. Der ist nicht ein Produkt menschlicher Technik, sondern das Gewächs des natürlichen Lebens. Und das natürliche Leben hat diesen Körper, wie auch unseren Geist und unsere Seele, darauf angelegt, dass diese körperliche Existenz ein Ende hat. Ja, unsere ganze physische Disposition ist darauf angelegt. Das heißt, wenn wir das versuchen auszuhebeln, dann leben wir eigentlich im Widerspruch zu unserer natürlichen Ausstattung. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Nun bekommen wir den Eindruck vermittelt aus dem Silicon Valley, dass Unsterblichkeit das Nonplusultra ist, dass wir alle Kraft darauf verwenden müssen, uns zu optimieren, auch über das Leben hinaus. Sie sagen im Gegenteil, Unsterblichkeit ist alles andere als erstrebenswert. Warum?
Ja, ich glaube tatsächlich, die Unsterblichkeit würde uns Menschen überhaupt nicht gut bekommen, weil sie nämlich unsere Existenz in jedem einzelnen Augenblick vollkommen entwerten würde. Wir müssen uns hier eines klar machen. Jeder Augenblick, den wir leben, gewinnt an Wert mit dem Nahen des Todes. Je knapper unsere Zeit wird, desto größeres Gewicht hat unsere Lebensphase, das, was wir tun. Das heißt, der ganze Wert, die ganze Sinnstiftung unseres Lebens hängt eigentlich an dem Umstand, dass wir einen sterblichen Leib haben. Wenn das wegfällt, würde jeder Augenblick im Prinzip gleichgültig werden. Jeder Augenblick würde im Prinzip seine Bedeutung und seinen Sinn für uns verlieren. Das Leben würde ganz fürchterlich sinnlos werden. Und ich glaube, deswegen ist es so gut, dass die Natur es so eingerichtet hat, dass wir eines Tages sterben werden, weil wir dadurch im Prinzip, wenn Sie so wollen, einen gewissen Druck haben, wirklich auch etwas Sinnvolles in unserem Leben zu tun. Etwas, das wir bejahen können, etwas, das uns erfüllt. Denn seien wir doch ehrlich, es geht uns doch unterm Strich nicht darum, ewig fortbestehen zu können, sondern irgendetwas zu tun, das wir bejahen können, das wir gutheißen, das uns auch das Gefühl von Größe und Wertigkeit verleiht. Und all das ist nur möglich vor dem Horizont des eigenen Todes.
Es wäre doch auch ganz furchtbar langweilig, immer dasselbe zu erleben in einer Dauerschleife der Zeitlosigkeit. Alles schon mal da gewesen und der Kick des ersten Mals, der verwässert sich.
Ja, aber es ist bezeichnend, dass wir eben gerade heute auf die Idee kommen, so etwas wie leibliche Unsterblichkeit anstreben zu können, weil wir inzwischen eben ein Menschenbild kultiviert und uns angewöhnt haben, dass uns Menschen im Prinzip nur noch als Konsumenten versteht und deutet. Das heißt, uns wird weisgemacht, unser Lebenssinn bestehe darin, quasi immer weiter, immer mehr zu haben, immer Neues zu erfahren, immer Neues zu konsumieren, immer neue Produkte zu erwerben, immer neue Erfahrungen zu machen, auch die Reise zu machen, auch jene Reise. Das kann natürlich nur so lange funktionieren, wie man immer wieder auch einen neuen Kick bekommt. Wenn man das tatsächlich bis in alle Ewigkeit hochrechnet, dann sieht man sehr schnell, dass die Idee einer leiblichen Unsterblichkeit ein purer Albtraum ist.
Was Sie schildern, das ist ja eben auch die kapitalistische Logik. Früher haben Philosophen gesagt, wir müssen das Leben vom Tode her denken. Andererseits geht vom Sterben eben auch ein großer Schrecken aus, mit dem sich viele nicht abfinden wollen.
Ja, aber das hängt eben damit zusammen, dass wir eine Lebensform kultiviert haben, die den Tod absolut ausgeschlossen hat. Ja, ich meine, schauen wir uns an, wie wir unsere Welt organisiert haben. Ja, wir geben dem Tod ja eigentlich überhaupt keinen Platz in unserem Leben. Das Sterben wird ins Hospiz verlagert. Wer von den jungen Leuten heute hat schon mal einen Toten aufgebahrt in einem anderen Haus stehen sehen, wie es früher eine alltägliche Erfahrung für die Menschen gewesen ist? Das heißt, wir verdrängen den Tod, wo wir können. Wenn, dann konsumieren wir ihn in Gestalt von Gewaltfilmen oder dergleichen. Aber wir haben eigentlich überhaupt keine Einstellung zum Tod. Und das hat, wie Sie richtig sagen, sehr viel mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem zu tun, das uns letzten Endes gerne als Konsumenten hat, die immer nur von einem Augenblick zum anderen leben, deren Lebensinhalt darin besteht, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, dadurch die konsumorientierte Wirtschaft am Laufen zu halten. Das alles hindert uns aber daran, tatsächlich im Hier und Jetzt zu leben, den Augenblick in seinem eigenen Sein, in seiner Gegebenheit wertzuschätzen und für ein sinnvolles Leben und Tun zu nutzen. Würden wir begreifen, dass unser Leben nicht seinen Sinn darin hat, dass wir Bedürfnisse befriedigen oder konsumieren, sondern dass wir etwas Sinnvolles, Wertvolles, Bejahbares mit unserem Leben anfangen, dann können wir auch eines Tages sehr gut dem Tode entgegengehen.
Wie kommen wir denn dahin zu diesem Zustand, dass wir dann lebenssatt sterben, erleben, was das Leben zu bieten hat und dann am Ende Abschied nehmen ohne Groll?
Ich möchte das versuchen, mit einem Bild zu beantworten. Die alten Griechen hatten schon die Vorstellung, dass das menschliche Leben so etwas ist wie eine Musik. Und dass der Auftrag, der jedem Menschen gestellt ist, im Prinzip darin besteht, diese Musik des Lebens zu einer schönen und stimmigen Melodie zu komponieren. Das heißt aber auch, dass dieses Lied, was unser Leben ist, eines Tages fertig ist. Ja, weil jedes Lied muss irgendwann ein Ende haben. Aber wenn es fertig ist, wenn es stimmig ist, wenn es schön ist, dann gibt es auch nichts mehr, was man noch zu ergänzen oder zu erweitern hätte. Dann ist es einfach rund und komplett. Und dann kann es als ein solches unsterblich gewordenes Lied wie eine Mozart-Sinfonie ins kollektive, ewige Bewusstsein dieser Welt eingehen. Das ist die alte Idee der Unsterblichkeit und ich glaube, wir werden gut beraten, diese Idee heute wieder zur Geltung zu bringen, weil sie uns Menschen wirklich auch zum Kulturschaffen, ja, zur Entwicklung, zur Reife, zur menschlichen Größe anspornt und nicht dazu, eine Ewigkeit irgendwie damit zu verdümpeln, noch das neueste Konsumangebot wahrzunehmen.
Der Philosoph Christoph Quarich, vielen Dank. Und außerdem wären das wirklich gewonnene Jahre, wenn wir vergesslich werden, anfällig, pflegebedürftig und dement. Es geht doch eher um die Qualität des Lebens, denn um die ewige Ausdehnung, wie schon vorhin in der Geschichte von Eos gehört. Die Transhumanisten bei Thea Dorn vertrauen trotzdem darauf, dass der Homo digitalis irgendwann den Körper und damit letztlich auch den Tod überwindet.
Hirnschmied, stehen wir als Menschheit nicht längst an einem ganz anderen Punkt? erleben wir in der digitalen Welt, in der Welt der Computer, der künstlichen Intelligenz, der Roboter, nicht eine Revolution von solch rasender Geschwindigkeit, dass der Tag nicht mehr fern ist, an dem wir unsere guten alten Biokarossen, kurz Körper genannt, getrost auf den Schrottplatz werfen können. Applaus und Protest halten sich abermals die Waage. In den letzten Jahrzehnten haben wir erlebt, dass technischer Fortschritt nicht linear verläuft. Er explodiert. Schon jetzt können Teile eines Rattengehirns und manch anderen Gehirns, Gelächter, am Großrechner simuliert werden. Zwar ist das Human Brain Project noch nicht abgeschlossen, doch es ist keine Träumerei, sondern konkrete Vision, wenn ich sage, dass wir bald imstande sein werden, den kompletten Inhalt eines menschlichen Gehirns mit all seinen Gedanken, seinen Erinnerungen, seinem Wissen, seinen Emotionen auf eine neuronale Festplatte hinüberzuspielen, die wir dann natürlich auch in die Cloud hochladen können. Und liebe Freunde, seien wir doch ehrlich. Wer hätte all das, was ihn als Person ausmacht, nicht lieber ordentlich gespeichert und gebackupt, anstatt es einzig und allein in diesem Wackelkasten hier, der Hirnschmied klopft sich gegen die Stirn, herumschleppen? Die Stimmung schlägt zugunsten des Hirnschmieds um. Nahezu einhelliger Applaus. Gehirnscanning wird die gesamte Menschheit in eine einzige Transhumanität verwandeln. Verlasse das Fleisch, lade dich hoch, lebe für immer. Heftiger Applaus.
Lebe für immer. Thea Dorn. Ewig leben, das heißt auch den Moment bannen und festhalten, einfrieren. Und welches Medium könnte das besser als der Film? Dazu Gedanken von Ulrich Sonnenschein.
Von allen Medien kommt der Film der Unsterblichkeit am nächsten. Ewig erhalten sich Schönheit und Jugend nur hier, im bewegten Bild. Hier bleibt Marlene Dietrich für immer der blaue Engel oder Meryl Streep, die Geliebte des französischen Leutnants. Zumindest, solange das Zelluloid nicht verblasst. Und so liegt es nahe, dass sich auch die Geschichten, die der Film erzählt, immer wieder mit der Unsterblichkeit beschäftigen. Am realistischsten vielleicht in dem Science-Fiction Gattaca aus dem Jahr 1997.
Genetik, was bedeutet sie für uns? Die Möglichkeit, die physischen und mentalen Eigenschaften jedes ungeborenen Kindes zu perfektionieren.
Perfektionieren heißt eben auch, die körperliche Hülle unsterblich zu machen. Was hier nur annäherungsweise gelingt, hat ein ganz altes Genre einfach mal zur Grundvoraussetzung erhoben.
Ich bin aus Fleisch und Blut, aber ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch mehr seit 200 Jahren.
Die Vampire sind die klassischen Untoten, die ewig Lebenden, und die filmische Verarbeitung des Mythos ist ebenso zahllos wie variantenreich. Die Einzigartigkeit und der grenzenlose Überlebenswillen zieht sich aber auch in andere Genres, wie die Indiana-Jones-Reihe. Im dritten Teil sucht der moralische Indy vorurteilsfrei nach dem Heiligen Gral, der ja ewiges Leben verleihen soll. Natürlich nicht für sich, sondern für einen Millionär. Denn Millionäre sind ja per se schon unmoralisch.
Ich will noch mehr.
Und auch der vielfach zum Filmhelden erkorene Highlander ist einzigartig und natürlich unsterblich. In der wirklichen Welt gibt es da immer nur Annäherungen. Unbreakable heißt der Film von M. Night Shyamalan und führt einen unverwundbaren Bruce Willis vor.
Warum sehen Sie mich so an?
Es gibt zwei Gründe, warum ich Sie so ansehe. Erstens, weil Sie anscheinend der einzige Überlebende dieses Zukunftsglücks sind, und zweitens, Sie haben nicht einen einzigen Kratzer.
Hier wird das Motiv der Unverwundbarkeit ins Unendliche ausgedehnt, das Peter Weir in Fearless, Jenseits der Angst, noch nachvollziehbar beschrieben hatte. Wenn man den Tod nicht mehr fürchtet, kommt er auch nicht. Und wenn er einen doch ereilt, dann heißt es nicht, dass man nicht mehr lebt, zumindest im Film.
Du bist tot, Chris.
Wenn ich tot wäre, bräuchte ich dich dann, um es mir zu sagen?
Ja, ich glaube schon.
Robin Williams lebt hinter dem Horizont in einem selbstgestalteten Paradies. Ewiges Glück und keinerlei Qual. Wäre da nicht die Sehnsucht nach seiner Frau, aber die ist nach ihrem Selbstmord an einem ganz anderen Ort. Der ewigen Hölle. Dass aber auch der Himmel die Hölle sein kann, in der gnadenlosen Unendlichkeit des Lebens, zeigt Wim Wenders in Der Himmel über Berlin.
Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht.
Natürlich ist die Beschäftigung mit dem ewigen Leben auch Stoff für Komödien. Einmal auf Bayerisch von Markus H. Rosenmüller in Wer früher stirbt, ist länger tot.
Ich darf auf gar keinen Fall sterben. Wenn ihr bestirbt, dann kommt ins Fegefeuer, weil ich Mama umgebracht habe.
Den Tod will der kleine Sebastian vermeiden, weil seine Geburt, so denkt er, der schönen Mutter das Leben geraubt hat. In Hollywood hingegen geht es da direkt um ewige Schönheit.
Trinken Sie das Fläschchen aus und Sie werden nie mehr um einen Tag alter.
Weg mit dem Zeug!
In Robert Zemeckis Screwball-Komödie »Der Tod steht ihr gut« bleibt, ist der Tod erst einmal überwunden, kein Knochen beim anderen. So gewinnt man zwar das ewige Leben, die Schönheit aber vergeht trotzdem.
Siempre viva, lebe ewig!
Daran, den Tod abzuschaffen, arbeiten ja auch diverse Wissenschaftler, wie wir im Laufe dieser Sendung berichtet haben. Reinhard Merkel ist emeritierter Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Merkel, wir haben vorhin aus Kalifornien gehört, es gibt in der Forschung gerade verschiedene Richtungen. Eine technologische, bei der der Mensch seine anfällige Hülle abstreift und früher oder später mit einer Maschine verschmilzt. Die andere Richtung ist die biologische, also Altern als Krankheit zu verstehen, die man heilen kann, indem man das Leben pharmakologisch verlängert. Welche Variante wäre Ihnen denn lieber?
Na, jedenfalls die näherliegende und mir in einem bestimmten Sinn auch liebere Variante ist zunächst einmal den biologischen Altersprozess in einem bestimmten Maß zu kontrollieren. Das kann man auf dreierlei Weise machen. Man kann sich vorstellen, dass die typisch mit dem Alter verbundene Krankheitsphase, kurz vor dem Tod sozusagen, erheblich verkürzt wird. Dann kann man sich vorstellen, dass der Alterungsprozess, der biologische Vorgang selbst, durch bestimmte Eingriffe vielleicht auch ins Genom verlangsamt werden könnte. Und schließlich kann man sich drittens, und das ist noch Science Fiction, ein bisschen utopisch vorstellen, dass der Alterungsprozess gestoppt werden könnte und gegebenenfalls sogar umgekehrt. Aber davon sind wir noch weit entfernt.
Es gibt etliche Kritiker, die warnen davor, dass die ewige Verlängerung des Lebens gar nicht wünschenswert ist. Das haben wir eben zum Beispiel gehört bei Christoph Quarch. Tatsächlich gab es aber doch schon immer Programme zur Verbesserung des Menschen. Da mag dann zwar die Technik vielleicht gefährlich sein, aber im Dienst der richtigen Ziele kann sie doch segensreich werden, oder?
Ja, so formuliert ist das ganz gewiss richtig, aber man muss sogar noch eine Stufe früher ansetzen. Es ist nicht ganz klar, ob eigentlich die Verlängerung des Lebens eine Verbesserung des Menschen bedeutet oder nicht doch so etwas wie das Stoppen oder Kontrollieren eines Krankheitsprozesses. Es gibt Leute, die sagen, das Altern selber ist ein fortschreitender Krankheitsprozess. Das finde ich nicht besonders plausibel, aber verbunden ist das Alter typischerweise mit Krankheiten. Und wenn man diese Krankheiten angehen kann, deren Krankheitsstatus sozusagen überhaupt nicht bestreitbar ist, obwohl sie vielleicht im hohen Alter etwas Normales haben mögen, also meinetwegen mentale Schwächen, die auftreten bis hin zu Demenz. Gleichwohl sind sie Krankheiten und die zu bekämpfen, etwa auch präventiv verhindern zu können durch bestimmte Maßnahmen, die medizinisch-biologisch sind, würde ganz bestimmt jedenfalls das durchschnittliche Alter ansteigen lassen. Dann geht es nicht um eine einfache Verbesserung des Menschen, sondern um das Bekämpfen von Krankheiten mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass das Leben länger werden könnte.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Wissenschaftler arbeiten daran, Haut mit 3D-Druckern zu erzeugen. Irgendwann können sie vielleicht jedes Gewebe drucken, Zellstrukturen manipulieren, um die dann wieder in ihren Ursprungszustand zu versetzen. Das wäre aus Ihrer Sicht in Ordnung?
Das wäre aus meiner Sicht zunächst einmal in Ordnung, obwohl so, wie Sie das formuliert haben, das sehr nach Science Fiction klingt. Aber woran geforscht wird, ist etwa in den Zellstrukturen die typischen Oxidationsprozesse, die Begleiterscheinungen des Stoffwechsels sind und die natürlich in einem langen Leben sich gewissermaßen sammeln, zu bekämpfen, zu stoppen, gegebenenfalls umzukehren. Damit würde auch der Alterungsprozess selber jedenfalls verlangsamt, gegebenenfalls würde das Leben erheblich ausgedehnt, ohne die typischen Alterskrankheiten. Das halte ich für nachdrücklich wünschenswert, auch für moralisch positiv besetzt.
Sie haben eben ein Stichwort gebracht, Eingriff ins Genom. Für wie kritisch halten Sie das?
Nun, Eingriffe ins Genom sind in jedem Fall zunächst einmal kritisch, insofern als man sie ganz genau analysieren muss, moralisch analysieren muss, gegebenenfalls auch rechtlich. Man wird unterscheiden müssen zwischen Eingriffen, die nicht in die Keimbahn erfolgen. Das sind solche Eingriffe, die vererbt werden, also die sich auswirken dann auf die Keimzellen, Samenzellen und Eizellen. Und anderen Eingriffen, die nur lokal sozusagen bestimmte genetische Strukturen am Körper verändern. Die letzteren, das ist ein typischer Fall sozusagen medizinischer Behandlung. Da sind Risiken neben Erfolgserwartungen abzuwägen. Problematisch ist der Eingriff in die Keimbahn. Der wird vererbt. Das heißt, damit wird die Spezies Homo sapiens jedenfalls in bestimmten einzelnen Linien auch für die Zukunft verändert. Wenn das aber der Beseitigung schwerer Krankheiten dient, spricht moralisch nichts dagegen. Wir sind nur von dem Verfahren, das das halbwegs sicher und zuverlässig ermöglichen würde, noch entfernt. Wir sind noch lange nicht da, dass das sozusagen ein erlaubtes Risiko genannt werden könnte. Aber wenn es das einmal wird und die Entwicklung der Wissenschaft mag dahin gehen, dann sind solche Eingriffe auch in die Keimbahn zulässig.
Aber wäre da nicht die Gefahr von Schöpfung 2.0, also dass es dann um maßgeschneiderte Lebewesen geht?
Diese Gefahr gibt es auch und das müsste kontrolliert werden, dass nicht irgendwelche fixen Ideen etwa der Eingreifenden, möglicherweise auch der künftigen Eltern eines solchen Embryos, gefolgt würde, um irgendetwas Besonderes, Triviales, Besonderes aus dem künftigen Menschen zu machen. Das sollte man blockieren. So etwas, das lässt sich bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Natürlich ist das verbunden mit neuen Risiken für die gesamte Menschheitsentwicklung. Aber das muss man auch mal deutlich sagen. Eines der größten Risiken für die Menschheit ist, jedes denkbare Risiko vermeiden zu wollen, das aus der Entwicklung der Wissenschaft entsteht. Wir müssen mit solchen Risiken umgehen.
Wollen Sie dann, Herr Professor Merkel, ewig leben?
Ich glaube, dass ich und niemand derzeit, dass ich jedenfalls nicht in der Lage bin, mir das richtig vorzustellen. Das sind alles in hohem Maße spekulative Überlegungen. Aber was ich sagen kann, wenn ich das in einem halbwegs gesunden Zustand, wie ich ihn heute Gott sei Dank habe, ausdehnen könnte, mein Leben, auf 150 Jahre, meinetwegen auch auf 200 Jahre, und dann relativ kurz in eine Morbiditätsphase, kurz vor dem Tod käme, das würde ich gut finden. Und ich sehe, dass dann soziale Strukturen sich ändern müssten, wenn sehr viele Leute so alt würden. Aber das ist ein neues und anderes Thema. Für das Individuum selbst, jedenfalls für eines wie mich, wäre das ein erheblicher Vorzug.
Professor Reinhard Merkel vom Deutschen Ethikrat, vielen Dank. Forscher gehen davon aus, dass jeder Mensch intuitiv die Zeit abschätzt, die ihm noch auf Erden bleibt. Und je knapper die bemessen ist, desto mehr wendet sich seine Aufmerksamkeit der Gegenwart zu. Eine Haltung, die sicherlich gesünder ist, als den Tod und die eigene Endlichkeit zu verdrängen. Denn ob wir wollen oder nicht, diese Gewissheit kommt sowieso von ganz alleine. Die Gewissheit, dass der Tod naht, und dafür dürften auch die IT-Techies aus Kalifornien nicht gefeit sein. Theodor Fontane.
Ein Punkt nur ist es. Kaum ein Schmerz, nur ein Gefühl, empfunden eben. Und dennoch spricht es stets da rein, und dennoch stört es dich zu leben. Wenn du es andern klagen willst, so kannst du es nicht in Worte fassen. Du sagst dir selber, es ist nichts, und dennoch will es dich nicht lassen. So seltsam fremd wird dir die Welt, und leis verlässt dich alles Hoffen, bis du es endlich, endlich weißt, dass dich des Todes Pfeil getroffen.
Beginn des Endes von Theodor Fontane, womit auch unsere Sendung heute zu ihrem natürlichen Ende kommt. Wollt ihr wirklich ewig leben? Ein Plädoyer für die Sterblichkeit, so haben wir sie überschrieben. Am Tag mitgewirkt haben diese Woche Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Claudia Sauter, Dorothea Schuler und Ulrich Sonnenschein. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.